Radio Tuvia, das Partnerschaftsradio zwischen Tübingen und Villa El Salvador. Zu Gast heute Karina, die ein Jahr in Peru, in Villa El Salvador verbracht hat und gerade mal ein paar Wochen jetzt wieder da ist. Karina, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, guten Abend.
Du bist noch nicht lang wieder zurück, hast eben gesagt, der Kulturschock ist noch nicht so ganz überwunden. Was macht denn diesen Reverse-Kulturschock denn so aus, wenn du ein Jahr in Peru verbracht hast und jetzt dich wieder hier an das Leben gewöhnen musst?
Ja, zunächst kam mir alles vor wie in so einer kleinen Spielzeuglandschaft. Alles ganz sauber, alles ganz grün. Man könnte sich überall direkt auf den Boden legen, ohne besonders dreckig zu werden. Und klein die Stadt. Und still. Sehr viel Ruhe hier.
Das sind ja alles jetzt, wenn man so neutral betrachtet, eher positive Veränderungen. Aber da ist bestimmt auch ein bisschen ein Herzblut oder ein weinendes Auge mit bei der Rückkehr.
Ja, ganz bestimmt. Also die Ruhe genieße ich natürlich, aber die Musik vermisse ich auch. Die Stimmung, die man so in Straßen hat und vor allem die Menschen, die Schüler, die ich hier vermisse. Aber ich genieße die Tage hier.
Und diese Kleinheit, diese Puppenstube, wie ist das?
Das ist irgendwie zweischneidig. Also es kommt mir hier vor wie auf einer großen Insel und die echte Welt, die ist draußen geblieben. Und als würde ich irgendwie Urlaub von der echten Welt nehmen. So kommt es mir gerade vor.
War das so hart, das Jahr? Oder so anders?
Ja, so anders. Also nicht so hart, aber so anders. Auch hart in manchen Dingen. Eben gerade deswegen, weil man an das Leben hier gewöhnt ist und die Dinge dort einen dann zunächst verwirren. Aber man kann sich daran gewöhnen.
Und hier läuft alles behütet wie auf einer Insel. Das ist der Blick von außen schärft dann vielleicht auch nochmal die Wahrnehmung der ursprünglichen Heimat.
Ja, aber ich denke, das ist auch gerade der verklärte Blick der ersten Tage. Also nicht alles hier ist toll und schön.
Und wenn du jetzt sagst, die Stimmung auf den Straßen, dass du die ein bisschen vermisst und wie könntest du die denn beschreiben? Was herrscht in Villa El Salvador für eine Stimmung auf den Straßen?
Ja, ich denke da jetzt eher gerade an die Situation im Bus. Einfach, dass im Bus, in den Kombis immer Musik an ist und eine große Geschäftigkeit. Viele so, man würde vielleicht sagen, fliegenden Händler.
Die, wie sagt man da auf Spanisch? Ambulantes, oder?
Ja, genau, die ihre Bonbons verkaufen und deswegen mehr Wechsel an allen Orten. Aber in Villa El Salvador, also ich gehe schon lieber hier durch die Straßen, weil dort eben viele streunende Hunde rumlaufen, die mir schon auch Angst gemacht haben zum Teil und ich mich hier sicherer fühle, auch wenn mir dort nie was passiert ist.
Thema Sicherheit, die streunenden Hunde, bellen die nur oder gibt's da dann auch?
Mich haben sie nur angebellt. Naja, sie packen auch mal schon zu, aber ich hatte Glück.
Erwischen dann nur das Hosenbein oder hat jeder dann ein Steinchen dabei?
Ja, man kann zumindest so tun, als hätte man ein Steinchen in der Hand und dann entfernen sie sich. Aber sie haben tatsächlich einen Freiwilligen in die Wade gebissen. Ja, aber das macht ja nichts.
Das heißt also, Tierfreundlichkeit
hat nachgelassen in dem Jahr.
Bei dir persönlich und dort war sie wahrscheinlich noch nie so da oder was ist, hast du da auch andere... ein anderes Verhältnis zu Haustieren auch erlebt?
Das ist eigentlich witzig, weil ich dachte, die Hunde zunächst, als ich sie gesehen habe, dass es sozusagen im streunende Hunde wären, die keinen Besitzer haben, weil sie offensichtlich den ganzen Tag und die ganze Nacht eigentlich draußen waren und auch ihren kleinen Kämpfchen so überlassen, also so leichtblutige Ohren hatten eigentlich die meisten. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sie doch eigentlich alle einen Besitzer haben, der ihnen auch Essen rausstellt. Und die Hunde sind ihnen durchaus wichtig. Aus meiner Sicht könnte man diese Hunde dort besser behandeln oder manche Familien sollten vielleicht auch besser keinen haben, wenn sie dann keinen Platz für sie haben, aber sie lieben ihre Hunde. Also die Tierliebe ist schon da, auch wenn ich sie persönlich anders leben würde.
Warum haben sie dann den Hund einfach?
Schon auch aus Schutz. Also weil die Hunde dort, wo ich gelebt habe, haben mich dann ja auch gekannt und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, sind die nicht mehr aufgeschreckt. Aber bei Fremden fangen sie natürlich an zu bellen und das ist ein Schutzaspekt.
Auch wenn die auf der Straße rumrennen und nicht in dem Haus sind, dann ist der Schutzaspekt der Auch nicht so weit her.
Ja, meine Familie hat ja auch keinen Hund.
Man muss auch nicht alles erklären können, was man da so sieht. Aber der andere Faktor, den du als großen ersten Unterschied genannt hast, war nochmal die Sauberkeit. Wie dreckig ist es dort eigentlich? Oder wo fällt einem das auf? Oder fällt einem das irgendwann dann auch gar nicht mehr auf, weil man sich dran gewöhnt?
Es fällt einem irgendwann nicht mehr so groß auf, aber für mich gab es einen Moment, der sich sehr eingeprägt hat, als wir auf dem Schulausflug waren. Wir sind mit einer Klasse in einem großen Bus und auch den Müttern der Schüler in eine Art Park gefahren, wo es ein Schwimmbad gab, oder also ein Freibecken. Und da wurde Eis im Bus verkauft. Hat die Mutter ihrem Sohn das Eis geöffnet und die Verpackung einfach mal Fenster auf und Papierchen raus. Und ich dachte mir, wozu versuche ich denn eigentlich ihrem Sohn die ganzen Tage über beizubringen, wir schützen unsere Umwelt, wenn sie das dann macht. Denn nur 10 Minuten später hat dann der Sohn seine Popcorn-Tüte rausgeschmissen in den Wind. Und das also die Kinder ahmen natürlich das nach, was sie die ganze Zeit sehen. Ja, man mit dem Müll, es gibt eigentlich nicht so eine Mülltrennung wie bei uns, aber schon der Müll wird abgeholt von der Stadt. Das ist ganz witzig, weil es ein Müllauto gibt, was ganz laute Musik anhat. Das hat mich eigentlich morgens auch oft geweckt. Es fährt dann durch die Straßen und das ist dann so eine Männerstimme, die singt, ja, Vicinos, also Nachbar, bringt euren Müll raus. Und dann bringen die Nachbarn, rennen dann los mit ihren Säcken unterm Arm, legen es ab und der Müllmann sammelt es ein.
Der hat dann ein Mikro in seiner Fahrerkabine und macht es live?
Ja, genau, das auch. Ja.
Witzig. Und es funktioniert und kommt gut an und ist halt eine andere Art der Müll-Einsammlung.
Ja, und danach, was danach mit dem Müll passiert, will ich dann auch lieber nicht wissen.
Aber eine Verbrennungsanlage oder diesen Müllgeruch, den man so hier kennt, wenn man mal an einer Anlage vorbeifährt, der liegt da nicht die ganze Zeit in der Luft.
Nicht die ganze Zeit, aber man weiß schon, durch welche also ich bin einmal die Woche zu einem Chor in Lima gefahren, die El Sol runter, eine Straße, und dort hat es immer gestunken. Also ich wusste immer schon, wo ich jetzt die Luft anhalten muss.
Egal, in welchem Auto man sitzt oder Fenster sind eh offen.
Ja, genau, ja, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Noch so kalt, und wenn man auch den Taxifahrer bittet, ob er denn vielleicht das Fenster zumachen könnte, dann macht er es zwar weiter zu, aber ganz zu werden die Fenster nie gemacht.
Und was du auch erwähnt hast, eben in öffentlichen Verkehrsmitteln immer diese Musik, die hier jetzt haben wir hier Vogelgezwitscher, und dort ist es, was läuft denn da dann die ganze Zeit?
Ja, Reggaeton zum Beispiel, also wie soll man denn das beschreiben? Also ursprünglich, ich habe mal mit einem Peruaner geredet, der meinte, es hätte seinen Ursprung im Hip-Hop eigentlich, und dann quasi die Abwandlung, die es dort gefunden hat, dann die Musik, also Creo, ja, wie sagt man denn da, also eher von der aus den Anden kommt.
Wo man dann immer, Folklore dann?
Genau, Folklore, genau, das ist das Wort.
Wie sagt man in Peru dazu?
Ja, also die kreolische, wie sagt man denn? Ja. Und vor allem, was eben auffällig ist, dass sie nur fast ausschließlich spanische Texte haben, weil viele auch relativ schlecht Englisch verstehen und das, glaube ich, doch sehr wichtig ist. Und viele Peruaner kennen auch sämtliche Texte auswendig, singen mit, und meine Schüler waren irgendwie ganz groß da drin, diese Texte sich ja immer auf Facebook zu posten, und ganz wichtig für ihr Leben.
Haben es dementsprechend amerikanische Popstars dann schwerer dort? Also wenn du meinst, die kommen nicht so oft?
Es ist sozusagen schwerer, dass sie in ihrer ganzen Bandbreite wahrgenommen werden. Also zum Beispiel von Sting kommt immer Roxanne. Aber ich habe nie ein anderes Lied von ihm gehört im Radio. Es sind dann immer die gleichen Lieder, die man da hört. Also ja, einzelne, zum Beispiel von Pretty Woman. Das kam auch dauernd. Also ja.
Auch ein reduziertes musikalisches Programm in den Radiostationen, gehe ich mal davon aus, dass das dann das ist, was man hier ja eigentlich auch hat. Vielleicht nicht nur ein Song von einem, aber es passiert übrigens auch. Übrigens können wir jetzt gerade auch mal Hallo sagen zum Christian Hart, einer der früheren Generationen der Freiwilligen. Der hat eben hier sich eingemischt aus Karlsruhe, indem er gesagt hat, das ist die Musica Criolla. Ja, hi Christian. Genau.
Hallo, hört ihr mich?
Ja, wir hören dich. Bisschen verhallt, aber so ist es nun mal über diese Internetkommunikation.
Ja, schön. Ich höre jetzt auch gerade seit 5 Minuten zu und wenn ich das richtig höre, ist Maria heute nicht da, sondern nur Carina.
Genau, so ist es. Ja.
Ah, okay. Bestens.
Die sucht nämlich gerade ein Zimmer in Würzburg, weil das Leben nach dem Freiwilligendienst muss ja auch weitergehen, so wie du ja auch jetzt nicht hier sein kannst.
Genau, da kann ich ja auch davon erzählen, dass es auch irgendwann wieder ein Leben nach Peru gibt. Auch wenn dann noch Abschlussseminare kommen in Bielefeld und man dann auch irgendwie noch irgendwie lange hinterher trauert so ein bisschen oder so hinterher ist mit der Zeit. Aber so nach 2 Jahren bin ich jetzt spätestens eigentlich, aber muss ich ehrlich dazu sagen, ein bisschen auch ist der Kontakt ein bisschen zurückgegangen. Und ab und zu gibt es mal so Kontakt über das Internet, aber eigentlich ist es schon einiges ruhiger geworden als direkt nach dem nach der freiwilligen Zeit.
War das so ein bisschen ein Abnabelungsprozess, den du irgendwie auch gebraucht hast?
Ja, bestimmt. Also das war auch, man muss sich auch wieder an Deutschland gewöhnen, auch an die Deutschen, auch an das Leben hier und natürlich lässt man auch andere Sachen weg in Peru. Ich war ja zweimal nochmal drüben und war dann auch beide Male wieder erstaunt, wie weit es dann doch wieder, wie schnell man wieder viele Sachen vergisst, also zum Beispiel eben den Gestank und das Chaos, den man vielleicht manchmal hier etwas vermisst, also diese Lebendigkeit, aber das ist dann auch wieder dann ganz plötzlich wieder ganz krass, wenn man dort ist, wie stark das eigentlich ist, wie stark das Leben dort pulsiert und wie dreckig es ist, wie stark es stinkt und wie Chaos und belastbar man eigentlich sein muss für das Leben dort. Das ist für uns doch sehr ruhig.
Inwieweit wirkt sich denn dein Freiwilligendienst auch heute noch aus auf dein Leben, außer jetzt in nostalgischen Erinnerungen?
Also vor allem natürlich bin ich sehr interessiert immer noch, was Peru so betrifft, was die Partnerschaft betrifft. Ich bin auch immer noch, freue mich immer wieder von den Freiwilligen zu hören, also sowohl die drüben sind, auch jetzt von denen, die jetzt wieder da sind. Das ist immer toll, wenn man schaut, wie das Projekt weitergeht. Ich weiß auch, dass ich irgendwann, zurzeit ist es meistens so 1,5 Jahre, 2 Jahre werde ich wahrscheinlich wieder drüben sein und nochmal das Projekt mir auch anschauen. Es hat sich ergeben, dass 2 Freiwillige jetzt in dem Kommunikationszentrum in Villa El Salvador sind. Und das habe ich ein bisschen hier aus Tübingen, also als ich dann fertig war mit dem Freiwilligendienst, da habe ich das so ein bisschen eingefädelt, dass der Hermann Herr von dem Welthaus Bielefeld dort mal vorbeischaut. Und der hat das dann gemacht und das dann auch ausgewählt als Projekt. Und aber wenn ich ganz ehrlich bin, das meiste eigentlich, was mit dem Freiwilligendienst noch so hängen geblieben ist, ist das Spanisch. Und da habe ich jetzt glücklicherweise mehrere Projekte auch im Filmischen, ich bin ja im Film tätig, auf Spanisch erleben können. Und das ist eigentlich, sage ich mal, das, wo ich am meisten Auswirkungen jetzt noch wieder spüre. Also wo es dann weitergeht und ich das, was ich in Peru gelernt habe, also vor allem natürlich die Sprache und auch Lateinamerika, das geht jetzt weiter und im Januar gibt es ein neues Projekt, wo ich in Mexiko was filmen darf.
Also direkte Auswirkungen auf den Lebensalltag, auf den beruflichen auch. Was, wenn man jetzt hier vielleicht wieder den Link schaffen würde zwischen Carina und Christian, was wäre denn die erste Frage, die Christian dir als ehemaliger Freiwilliger an die jetzt frisch zurückgekommene einfallen würde?
Naja, also erstmal, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, immer ein Äquivalent, wie man das Jahr sieht. Also ich weiß nicht, wie du jetzt Carina, das Jahr sehen würdest und wie weit sich dein Blick verändert hat, vor allem auf Deutschland, glaube ich, ist, glaube ich, am spannendsten, das zu beobachten.
Also inwieweit sich mein Blick verändert hat auf Deutschland? Ich glaube, das ist eine Frage, die man jetzt noch schwer beantworten kann, weil es ein Prozess ist und weil ich jetzt gerade erstmal dabei bin, mich hier wieder dran zu gewöhnen und ich sozusagen auch mal im Grunde ein bisschen Pause haben will vom Nachdenken und permanenten Reflektieren, weil das ein Jahr ist, in dem man alles so intensiv wahrgenommen hat und ich mir immer Gedanken darüber gemacht habe, wo worin liegen die Dinge begründet? Also warum finde ich das jetzt hier so vor, wie es ist? Und inwieweit sind das Einflüsse von außen? Inwieweit ist das eigene Kultur? Sodass ich jetzt einfach mal es genieße, hier zu sein und auch nicht schon wieder das alles so kritisch begutachten will. Aber auf jeden Fall, mein Blick auf Deutschland hat sich jetzt schon verändert im Vergleich zu vor 3 Monaten, wo ich sozusagen nur den Abstand hatte und also Peru erlebt habe. Und jetzt komme ich zurück und sehe es wieder mit der Erfahrung Peru. Und ich denke, man kann schon auch, die Menschen hier sind, ich mag es immer nicht so gerne, es zu pauschalisieren, aber wenn man jetzt quasi alle Charaktere der Deutschen summiert und wieder teilt, dann sind sie im Durchschnitt schon wie gestresster. Also ich finde es auch ein Klischee, jetzt wieder zu sagen, irgendwie die Menschen in Peru sind entspannter, aber auf jeden Fall äußern sie ihren Stress nicht so sehr wie Deutsche. Ich glaube, bei Deutschen ist es irgendwie auch, es gehört so ein bisschen zum guten Ton, zu sagen, ach, ich bin jetzt schon wieder gestresst. Ja. Und das Wort Stress habe ich eigentlich ein Jahr lang sehr viel weniger gehört als jetzt die letzten Wochen hier. Und das ist so ein Unterschied, der mir aufgefallen ist. Und dass die Leute vielleicht irgendwie schneller ihre Genervtheit Raum geben.
Ja. Passiert dir das dann jetzt selber auch schon wieder? Passt du dich dem dann relativ schnell an oder behältst du noch die Gelassenheit?
Ich habe schon das Gefühl, dass eine gewisse Grundgelassenheit über Dinge da ist. Aber das liegt auch darin, dass ich ehrlich gesagt gerade ein sehr entspanntes Leben führe, weil die Uni noch nicht anfängt und ich viel freie Zeit habe, mich zu entspannen, die ich auch gerade merke, sehr brauche, weil man noch so eine, ja, ich sag mal Resterschöpfung, ich finde es passt ganz gut, von dem Jahr hat. Und wenn ich anfange jetzt zu studieren in einer neuen Stadt und da viele Herausforderungen auf mich zukommen, denke ich schon, dass ich auch wieder anfangen werde, mal zu stöhnen. Aber ich finde, es ist auch ein gutes Recht, was eine Person hat, mal zu sagen, dass es zu viel wird.
Definitiv. Da stimmen wir, glaube ich, alle überein. Du warst natürlich auch wie deine Vorgänger und Vorgängerinnen in der Schule Fei Alegria, aber jeder Freiwillige kann ja doch dann selber auch Akzente setzen. Was waren denn vorrangig deine Aufgaben?
Ja, also meine Aufgaben habe ich mir selber gesucht. Die Schule hat schon auch Aufgaben für einen parat, aber lässt einen großen Freiraum, da auch selber seine Arbeit zu gestalten. Unser großes Glück war, dass es relativ schnell anfing mit dem, dass wir selbstständig unsere Projekte verwirklichen konnten, also unsere Ideen, die wir hatten. Ich wusste schon vor Peru, dass ich gerne im Bereich Theater was machen würde und habe dann im Oktober eine Theater-AG gegründet, zu der beim ersten Treffen 50 Leute kommen wollten. Da haben wir dann erstmal 2 Gruppen draus gemacht. Die Gruppe hat sich dann auch halbiert bis zum nächsten Treffen und bis vor Weihnachten waren wir dann noch 15 Leute, mit denen wir im Dezember eine kleine Aufführung gemacht haben. Kein Stück, aber verschiedene Übungen, die wir den Eltern vorgeführt haben, um den Eltern zu zeigen, was wir denn da eigentlich machen. Denn das ist eine Herausforderung, die einem begegnet in der Arbeit mit den Jugendlichen, dass die Eltern denken, dass Mathe zum Beispiel natürlich sehr viel wichtiger ist als Theater oder dass da die Unterstützung von zu Hause ein bisschen fehlt. Also die Eltern waren eigentlich mehr ein Hemmnis für meine Arbeit, weil dann die Kinder irgendwie auf ihre kleinen oder die Mädchen auf ihre kleinen Brüder aufpassen müssen, irgendwie sowas. Oder die Eltern ihre Kinder zum Teil bestrafen, weil sie in Mathe keine so gute Note gehabt haben und das dann eben ein Mittel der Erziehung ist. Aber durch diese Aufführung im Dezember habe ich auch ein bisschen das Vertrauen und die Unterstützung der Eltern eben bekommen, um dann ab März nach den 2 Monaten Sommerferien richtig an einem Stück zu arbeiten. Da haben wir eine Aufführung gemacht zum Dia del Padre, also zum Vatertag, und eine Aufführung am Ende meines Jahres dort, eine Neufassung von Romeo und Julia, die in Via El Salvador stattfand.
50 Leute bei der ersten quasi Ankündigung. Wie erklärst du dir das, dass das so auf so großes Interesse gestoßen ist?
Ja, das ist die Neugier gegenüber dem Unbekannten und die Neugier gegenüber meiner Person. Dass da eben jemand aus einem anderen Land kommt, die zunächst auch denken, wie dass man Englisch spricht zum Beispiel. Die Jugendlichen haben in ihrer Freizeit nicht wie hier, also die meisten haben jetzt nicht wie hier so ihr Hobby, dass sie da ein Musikinstrument spielen und dann da noch zur Nachhilfe gehen und noch im Chor singen und was weiß ich, sondern da beschränkt sich das Leben eigentlich auf zu Hause und die Schule. Und dann ist sowas natürlich eine willkommene Abwechslung. Also ich sehe es auch relativ kritisch, dass die Jugendlichen dort sehr viel Zeit vor Computer und Fernsehen, also vom Internet oder Fernsehen eben verbringen. Fernseher haben eigentlich alle, egal wie viel Geld in der Familie da ist. Und ja, da war es bestimmt gut, dass sie in die Theater gekommen sind.
Wie bist du denn da an die Sache rangegangen? Weil das eine ist ja, dass man hier in einer Theatergruppe oder selber auch was macht, aber das andere ist es dann ein Konzept, ein didaktisches Konzept auch parat zu haben und sowas dann weiterzugeben. Hattest du da irgendwelche Vorbildungen oder sonstige Sachen, die du dann aus dem Ärmel schütteln konntest?
Na, also es war für mich ein Wagnis, eben weil ich vorher kein Konzept ausarbeiten konnte, weil ein Konzept hätte vorausgesetzt, dass ich weiß, mit was ich es da zu tun habe. Aber ich wusste nicht, mit was ich es zu tun habe, von dem her kann ich auch nicht wissen, wie ich das gestalten muss. Und ich habe also mich da auf dem Weg quasi eingelassen, der sich erst, als wir ihn gegangen sind, quasi geformt hat. Weil, ja, ich eben nicht wusste, was wird möglich sein und auch meine Erfahrung selber begrenzt war mit Theater. Also ich habe in Deutschland Theater gespielt in einer Theatergruppe, hatte es in der Oberstufe als Kurs Literatur und Theater und habe mich dann eben auch ein bisschen mit Augusto Boal zum Beispiel beschäftigt, der so Theater der Unterdrückten gemacht hat, dessen Ideen mir sehr gut gefallen haben. Ich dachte, ja, damit kann man bestimmt noch mit den Jugendlichen arbeiten, aber ich hatte mich nicht auf solche Schwierigkeiten eigentlich eingestellt, dass die Jugendlichen nämlich eigentlich gar nicht gelernt haben, sich kreativ irgendwie auszudrücken und spontan zu handeln. Das sind Dinge, die wir hier, glaube ich, selbstverständlicher lernen, auch wenn immer kritisiert wird, dass wir sie zu wenig lernen. Also im Gegensatz zu dem Schulsystem. Dort ist es, glaube ich, auch hier in unserem Schulsystem verankert. Und da musste man die erstmal total aus sich rauslocken, damit sie auch nicht nur irgendwas, also zum Beispiel, also wir haben da so ein, sollten die Jugendlichen darstellen, was streng ist. Also die Emotion oder die Charaktereigenschaft streng. Und jemand ist durch die Halle gelaufen und hat die ganze Zeit nur so seinen Zeigefinger hochgehoben und bewegt. Und die Lehrerin, die da zufällig dabei war, war schon total begeistert, wie gut er das jetzt gespielt hat. Aber hat er nur eine Handbewegung gemacht. Das war schon der Höhepunkt. Da war ich schon stolz drauf, wie sie sich da langsam haben fallen lassen. Und ja.
Ja, wie hast du die, was hast du noch vom Mittel dann an der Hand gehabt, um die ein bisschen aus der Reserve zu locken oder auch in so eine Art Spiel zu bringen?
Na, nix eigentlich. Also wir haben uns einmal die Woche in einem Raum, in einem großen Raum getroffen und da war dann ich und die Schüler. Und dann haben wir immer ein kleines Warming-up gemacht, irgendein Spiel, was ich hier noch so aus irgendwelchen Kinderfreizeiten oder sonst was für Jugendarbeit kannte. Es hat ihnen eigentlich auch Spaß gemacht. Ja, dann waren wir alle da und dann habe ich mir so ein Thema zur Stunde überlegt, vielleicht irgendwie Blick. Dann haben wir ein paar Übungen zu Blick gemacht und danach vielleicht noch eine kleine Szene zum Schluss, damit es irgendwie rund wird. Und ja.
Wo waren noch Schwierigkeiten, außer jetzt keine Gefühlsregung zeigen zu können?
Ja, überhaupt auch seinen Körper zu bewegen. Also das war das, was ich quasi am Anfang versucht habe, mit ihnen zu lernen, dass, oder ihnen beizubringen, dass der Körper das, und das Instrument im Theater ist. Und also die Mimik, Stimme und Körper. Und das haben wir dann so nach und nach versucht, uns verschieden zu bewegen. Den Körper, quasi Körperbewegung auseinanderzunehmen. Schwerkraft wahrzunehmen, uns gegen die Schwerkraft zu stellen. Und also ich hatte eben eine Stunde zur Schwerkraft, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war irgendwie so eine Übung, die ich eben im Buch gelesen habe, dass wir quasi, man bewegt sich im Raum und ich habe dann dazu geredet, von wegen, wie wir spüren, dass die Schwerkraft uns erdrückt und das, also es ging dann so weit, dass die Schüler alle auf dem Boden lagen und versucht haben, sich da irgendwie gegen die Schwerkraft dann zu stellen und dann habe ich gesagt, ja, ihr schafft es und dann, nein, ihr brecht wieder zusammen, dann lagen sie wieder alle auf dem Boden und so war das quasi ein Kampf gegen die Schwerkraft, bis ich dann gesagt habe, ja, jetzt, ihr könnt schon stehen, ihr schafft es zu stehen und bis zu dem Moment, wo sie dann quasi hüpfend durch den Raum getanzt sind, weil sie quasi Schwerkraft besiegt haben und frei sind. Und das war so total ein ja, toller Moment, wo ich dann dachte, so jetzt haben wir wieder echt ein großes Stück geschafft, weil dann auch Hemmungen voreinander gefallen sind. Also ich hatte auch Glück mit der Gruppe, dass da eben ein Vertrauen in der Gruppe entstand.
Wie hast du das sprachlich gemacht? War dein Spanisch vorher schon so gut, dass du dann ein relativ Spezialvokabular, auch was man vielleicht im Theater braucht, da anwenden konntest?
Nö, also die haben mich auch am Anfang eigentlich nicht so gut verstanden und ich habe sie auch nicht so gut verstanden. Und dann sind wir ja nun mal im Theater, da kann man dann ja auch Gestik und Mimik nutzen. Und wir haben halt immer so lange geredet, bis sie irgendwann verstanden haben, was ich wollte. Oder wenn ich sie nicht verstanden habe, dann hat jemand anderes versucht, sie mir nochmal zu erklären. Und dann hat der andere es mir nochmal erklärt und irgendwann habe ich es dann auch kapiert. Und ja, ich denke, da lag schon eine wir hätten bestimmt in manchen Dingen schneller vorankommen können, wenn ich gleich mich hätte richtig ausdrücken können. Das dachte ich auch immer, Mensch, wie leicht wäre das jetzt, wenn ich denen auf Deutsch einfach mal sagen könnte, was ich will. Statt es denen da umständlich zu umschreiben, aber letztendlich geht es. Auch ohne viele Worte, ja.
Und es war ja dann auch eine Entwicklung und eine Erfolgsgeschichte innerhalb dieses Jahres dann zu erkennen mit 2 Aufführungen.
Genau, ja, aber hat auch viel Kraft gekostet, muss ich sagen. Vor allem gegen Ende hin, wir hatten dann irgendwie noch so 2 Wochen bis zur Aufführung, die stattfand bei so einem ganz großen Schulfest. Und bei diesem Schulfest, da zeigen alle Klassen Tänze. Und diese Tänze lernen sie eben mit dem Tanzlehrer und Tanz steht an der Schule irgendwie über allem. Also es ist die größte Ehre quasi der Schüler, dort aufzutreten. Sprich, man kommt auch dann eher nicht zur Theaterprobe, statt dass man nicht zur Tanzprobe kommt. Und so habe ich eigentlich da so eine Probe nach der anderen improvisiert, weil ich nie wusste, wer denn eigentlich kommt. Und das geht dann ziemlich auf die Nerven, wenn einem dann auch noch ein Schüler eine Woche vor Aufführung sagt, ja, ihr glaubt, wir schaffen es sowieso nicht. Und man selbst ist auch langsam bezweifelt, aber immer noch so tun muss, als sei man ganz zuversichtlich. Und da habe ich doch auch schon die Last dessen gespürt, was es bedeutet, wenn man alleine eine Gruppe leitet und der allein Verantwortliche ist. Ja, aber das war auch bestimmt für mich bereichernd. Letztendlich aus dem Rückblick hat ja geklappt.
Wie habt ihr das dann vollends hingekriegt?
Dann hatten wir halt dann doch keinen Durchlauf mehr vor der Aufführung. Dann musste das halt ohne gehen. Hat dann auch geklappt. Dann hatten wir noch das Problem, dass von der einen Schülerin die Oma gestorben ist vor der Aufführung. Die wollte dann nicht mehr auftreten. Dann mussten wir da also an demselben Tag noch eine Stunde für Aufführung noch eine neue Schülerin einlernen. Ja. Aber das ist eben auch das Gute, denke ich, dass viele Leute da auch nicht so kritisch eine Aufführung begutachten, weil hätten die Aufführung mit den Schülern dort, ich war damit sehr zufrieden und auch die Eltern waren glücklich und stolz. Hätten wir dieselbe Aufführung vielleicht hier gezeigt, wo man auch manchmal ganz anderes sieht, na, da hätten vielleicht viele gedacht, Mensch, was ist denn das da jetzt eigentlich? Aber das ist dann auch, das, also sozusagen mit den Mitteln, die wir hatten, haben wir das Beste gemacht. Und dann wird da auch nicht groß kritisiert, sondern ist einfach mal auch ganz positiv aufgenommen.
Hast du Romeo und Julia ausgewählt oder war das auch ein gemeinsamer Prozess?
Im Grunde war es nicht Romeo und Julia. Das war auch für mich schwierig überhaupt, was mache ich mit den Schülern? Denn ich wusste, ich kann jetzt nicht irgendwie 1000 spanische Stücke lesen, die ich eigentlich erstmal inhaltlich überhaupt nicht verstehe und hinterher ist da keins dabei oder entspricht eben nicht der Lebensrealität, die Schüler da haben. Und im Grunde entspricht ja auch Romeo und Julia nicht der Lebensrealität, die dort haben. Und ich hatte am Anfang immer noch so den Anspruch, ich will da jetzt was super sozusagen irgendwie kulturell Wertvolles machen, dass das irgendwie in allen Dimensionen irgendwie entwicklungspolitisch vielleicht noch einen Sinn hat. Da von dem Gedanken musste ich dann auch irgendwann mal wegkommen, weil ich die peruanischen Märchen einfach nicht so gut kenne. Und dann dachte ich, es sind ja auch einfach nur Jugendliche mit denselben Problemen und Gedanken wie die Jugendlichen in Deutschland. Und was es heißt, jugendlich zu sein, das weiß ich sehr gut. Und dann haben wir uns quasi nur an Romeo und Julia orientiert. Also ich habe ihnen gesagt, bis zur nächsten Stunde schaut euch mal die Geschichte an. Das haben dann eigentlich auch einige gemacht. Dann habe ich in der kommenden Stunde ihnen den Handlungsverlauf so geschildert und gesagt, ja, wie könnte denn jetzt sowas eigentlich bei euch passieren? Und dann kamen wir eben dazu, dass da ein Mädchen ihren 15. Geburtstag feiert, also den Kinzer, der da ganz groß gefeiert wird, so ähnlich wie der Sweet 16 in den USA oder so. Und dass ein Mädchen sich da eben in den Kellner verliebt, der Romeo ist, dem eben das Tablett ausgerechnet beim Brindis, also bei dem, wenn man Prost sagt, irgendwie auf den Vater runterfällt, so ein bisschen wie bei Dirty Dancing 2. Und so hatten wir da unsere kleine Liebesgeschichte, die da in Via El Salvador stattgefunden hat.
Und das war dann quasi die, konnten sie schon auch die Lebensrealität von sich selber ein bisschen darstellen.
Ja, genau, also die Handlung, was dann da passiert ist, das haben sie sich ja ausgedacht. Und es waren quasi nur aus Romeo und Julia die Ideen, hatten wir eben daraus. Und dann hatten wir ja auch gar keine Textgrundlage und haben alle Szenen improvisiert. Und das ist dann ja eben auch ihre Sprache gewesen. Das hätte ich ja auch nie schreiben können für sie, weil ich es ja so nicht sprechen kann wie sie.
Dann klang das auch bei jeder Probe anders?
Ja.
Und ohne Durchlauf dann bei der Aufführung nochmal anders?
Naja, also das war dann ja schon so eine Sache, dass ich dann schon mal ganz gerne irgendwie fixieren wollte. Und dann haben wir noch eine schriftliche Version gemacht. Wir haben es ja auch aufgenommen mit meiner Kamera und dann nochmal angeschaut, zusammengeschrieben, umgeändert. Und dann hatten wir wenigstens einen Faden. Das habe ich dann auch allen Schülern ausgeteilt. Die haben dann auch richtig ihren Text daraus lernen können. Ist ja auch wichtig, dass man auf der Bühne dann, da kann man sich dann ja unglaublich verlieren, wenn man nichts Festes hat. Ja, und ja.
Und das finale Drama, wie habt ihr das dann aussehen lassen?
Ja, also es war so das, was ich jetzt, also ein bisschen schwierig. Also es war so, dass dann, also die Handlung, die zwei verlieben sich eben, treffen sich. Der Cousin ist damit ja gar nicht einverstanden. Dann kommt es eben zur Schlägerei, eben so im Park. Da kommt dann ein Polizist, der aus Versehen eine Kugel abfeuert, weil er nicht wusste, dass er eine Pistole geladen ist. Und dabei stirbt Romeo. Und die Eltern geben aber dann eben dem, nicht Romeo stirbt nicht, sondern der Cousin. Und die Eltern geben dann Romeo die Schuld. Und letztendlich nach vielem Hin und Her ist der Tod Romeos passiert dann durch einen Autounfall. Was eigentlich sehr typisch ist für den Verkehr dort. Und die Direktorin hat mich danach gefragt, ja, was will uns denn das Stück jetzt sagen? Und das habe ich mich auch noch ein bisschen dann gefragt, was war denn jetzt eigentlich das, was wir damit rüberbringen wollten? Ich denke schon eben die Probleme in der Kommunikation, die zum Teil es in den Familien gibt. Es war auch irgendwie nett, weil da kam noch eine Mutter zu mir, sie meinte, sie hätte lange über das Stück nachgedacht und ihr sei jetzt aufgefallen, dass das Stück ihr hätte sagen wollen, dass der Dialog mit ihrem Sohn irgendwie wichtig ist und dass sie, auch wenn er jetzt schon 12 und 13 ist, immer noch eigentlich wissen muss, was mit ihm los ist, was in ihm vorgeht und dass sie da wieder mehr drauf achten will. Und also wenn das für sie die Botschaft des Stücks war, dann freut es mich auf jeden Fall.
Respekt allerdings, ja. Theater AG ist das eine große Ding gewesen, was du gemacht hast, aber wenn man sich einmal die Woche trifft, damit kannst du wahrscheinlich nicht dein ganzes Aufgabenfeld in der Schule abgedeckt haben. Was waren denn sonst noch so deine Aufgaben oder was haben sie dir in der Schule da zu tun gegeben?
Also man kann das Schuljahr, oder wir sind ja bei der Hälfte des Schuljahres gekommen, in der Hälfte des Schuljahres. Wie gesagt, Januar, Februar ist frei und vor Januar haben Maria und ich vor allem zusammengearbeitet und eher in den Aufgabenbereichen, die uns die Schule vorgeschlagen hat. Das bedeutet, wir haben Sportunterricht gegeben in den Grundschulklassen, weil es dort eben an Sportlehrern für die Grundschüler mangelt, haben außerdem Mathe-Gruppennachhilfe gegeben. Das ist mich sehr lustig, die haben da mal eine Bücherspende vom Klett-Verlag bekommen und unterrichten also mit den gleichen Mathebüchern, die ich während meiner Grundschulzeit hatte, sind sogar noch an den Aufgaben, sind immer so Nüsschen und wenn es viele Nüsse sind, dann sind die Aufgaben besonders schwer. Und genauso war es auch in meiner Grundschulzeit. Das hat mich schon amüsiert und als ich das eben festgestellt habe, entstand daraus die Idee, dass wir doch Mathe-Nachhilfe geben können, denn in einer Klasse dort sind 40 Schüler und die Schüler, die also denen Mathe schwerer fällt, die fallen da eben ganz unter den Tisch, weil sie nicht mehr gefördert werden können. Und dann haben wir uns zunächst mit 12 Schülern getroffen, was auch viel zu viel war, weil 12 Schüler, die nichts verstehen, da hatte nach 1,5 Stunden auch niemand mehr verstanden, wenn ich mich nicht einzeln um ihn kümmern kann. Deswegen haben wir die Gruppenzahl dann da auch reduziert. Also es waren 5. und 6. Klässler. Und das war eine Sache, also Mathe, Sport, Theater. Dann haben wir die Deutsch-AG weitergeführt, die unsere Vorgängerin bereits angefangen hatte. Und da auch so den Schwerpunkt auf, nein, nicht Spiel und Spaß gelegt, aber so Grundsätze auf Deutsch. Basissätze, genau, Basissätze. Also, hallo, wie geht's? Diese ganzen Sachen. Da haben wir dann aber auch den Schwerpunkt verändert im nächsten Schuljahr, weil wir dachten, diese deutschen Sätze werden sie sowieso bald wieder vergessen und nicht so viel mit anfangen können. Und deswegen haben wir dann eine Einheit gemacht zum Nationalsozialismus in Deutschland, weil wir dachten, wenn sie jetzt schon ein bisschen Deutsch können und sich für Deutschland interessieren, dann sollten sie auch wissen, dass in Deutschland nicht alle Menschen Nazis sind. Und haben da ja, ein bisschen über die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg geredet, über die Propaganda. Haben wir ihnen dann jedem ein kleines Büchlein vom Tagebuch der Anne Frank geschenkt, die es auf dem Schwarzmarkt sehr billig gibt.
Auf Deutsch?
Nein, natürlich auf Spanisch. Genau, das muss man dazu sagen. Auf Deutsch hätten sie es natürlich niemals verstanden. Und
ihr habt dann in der Deutsch AG spanische deutsche Geschichte auf Spanisch gemacht.
Ja, das ist alles auf Spanisch. Das ist, ja, stimmt, das muss man sagen, ja. Und was mir dann auch noch viel Spaß gemacht hat, war ein Projekt, was wir ab März angefangen haben. Und zwar haben Maria und ich da zusammen einen Chor gegründet. Die Musik spielt eine wichtige Rolle an der Schule, aber der Gesang eher weniger. Und die Schüler dort haben Musikunterricht und lernen dort ein Instrument spielen. Also sie können sich aussuchen, ob sie Gitarre oder ja sowas ähnliches wie eine Panflöte, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen, lernen wollen. Oder also Gitarre, Piano, ja, oder sowas wie Keyboard. Aber sie singen nicht im Unterricht. Und dementsprechend klingen die Happy Birthdays, die wir gesungen haben, auch mal ganz scheußlich. Und da dachten wir, da wäre doch eigentlich ein guter Raum, was zu machen. Und haben dann uns einmal die Woche mit 12 Schülern getroffen und gesungen. Also auf einem ganz niedrigen Niveau haben wir Eternal Flame gesungen, ein Gospel. Und es auch dann ein kleines Konzert gegeben am Schluss des Jahres. Was ganz rührend war, weil die Schüler uns dann auch noch als Dankeschön ein spanisches Lied vorgesungen haben und ein Mädchen hat sich noch sehr bedankt und gesagt, ja, wir hätten ihr eine neue Sprache beigebracht, ihre Gefühle auszudrücken und ja, bei solchen Sätzen ist mir dann auch nur das Herz aufgegangen und da war ich diejenige, die großen Dank empfunden hat, dass wir da eben mit diesen Schülern so arbeiten konnten. Und ich habe dann auch noch Nachhilfe gegeben. So ein Zwillingspaar, zwei Jungs, die waren schon 9, José Luis und José Antonio, die erst vor einem Jahr oder einem halben Jahr aus den Anden nach Lima gekommen waren, weil ihre Mutter eben meinte, dass ihre Schulbildung dort zu schlecht war. Und sie konnten mit 9 Jahren noch nicht lesen und schreiben und sind dann aber trotzdem in die 3. Klasse gekommen, weil sie ja schon viel zu alt waren für die 1. Und ja, dann habe ich da mit ihm die Buchstaben gelernt und ja, ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben.
Das als privates Interesse, weil die so süß waren oder weil die Mutter dich gefragt hat oder weil das auch jemand dir vorgeschlagen hat?
Also die waren ja Schüler der Schule und ein Lehrer, mit dem wir gut befreundet waren, also der hat mir eben von den beiden erzählt und ich dachte mir, oh Gott, die werden ja völlig untergehen da bei den 40 Kindern und es nie auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, er hätte es mir auch nicht erzählt, wenn er nicht schon die Möglichkeit gesehen hätte, dass ich da vielleicht unterstützen will.
Aber das ist wirklich so, dass Landflucht vom Land in die Stadt stattfindet, auch wegen der Bildung.
Ja, nicht, ich denke, das sind, also die sind 3 Gründe, weswegen die Menschen nach Lima kommen. Eben Arbeit, Gesundheit und Bildung. Weil auf dem Land eben, dass zum Teil eben nur ein Lehrer gibt, der irgendwie total weit weg ist oder ein Lehrer, der gar nicht richtig ausgebildet ist. Und ja.
Und das hat man dann gemerkt oder das hast du eben gemerkt?
Ja.
Diese Unterschiede. War das mit dem Chor, war das so ein bisschen vergleichbar auch mit der Theater AG, dass man denen erstmal wirklich total die Basics und Grundlagen dann beibringen musste?
Ja.
Wie seid ihr da vorgegangen dann beim Chor?
Also da haben wir
Noten lesen ja wahrscheinlich nicht, oder?
Oh ja, oh Gott. Also das haben wir anfangs schon noch versucht, aber dann eigentlich gelassen. Also zunächst geht es eigentlich immer erstmal darum, das Vertrauen der Schüler überhaupt erstmal zu bekommen, weil wenn sie zu großen Respekt vor einem haben, dann öffnen sie sich nicht und dann können sie auch nichts lernen, weil sie zu viel Angst haben, was falsch zu machen. Also muss man ihnen erstmal vermitteln, ihr könnt nichts falsch machen. Und dann kann man weitersehen. Und da beim Singen ging es erstmal darum, dass sie überhaupt ihren Mund aufmachen. Also dann so Übungen wie mit 3 Fingern im Mund zu singen, damit der Mund auch mal ein bisschen offen bleibt. Oder verschiedene Dinge, also zur Atmung haben wir eben Sachen gemacht. Und dann haben wir ihnen schon auch versucht, es beizubringen, dass eine schwarze Note eben ein Schlag ist. Und Corcea, also was Halbnoten sind, damit sie das mal gehört haben, weil es war schon auch ein bisschen unser Ziel, sie da weiterzubilden. Und vor allem die Schüler, die gekommen sind, die waren ja wirklich Musik interessiert und die sollten es ja vielleicht für ihr Leben auch wissen oder wenigstens mal gehört haben.
War das jetzt eine einmalige Sache oder gibt es eine Chance auf Kontinuität?
Ja, gibt eine Chance auf Kontinuität. Also die Theater geht schon weiter. Ich habe in Lima in einem Chor zweimal die Woche gesungen von einer Universität dort. Und ja, man erzählt, dass ich eine Theater-AG leite und einen Chor und dass ich eigentlich auch noch Nachfolger für einen Chor suche und ob sich denn jemand vorstellen könnte, da vielleicht weiterzumachen. Und da meinte ein Mädchen zu mir, oder was heißt Mädchen, 27 ist sie, glaube ich, dass es immer schon ihr Traum war, eine Theater-AG zu führen und dass sie schon seit sie 16 ist Theater spielt und auch schon öfter bei Schulen angefragt hat, ob sie da was machen könnte, aber die Schulen ihr immer gesagt haben, dass sie irgendwelche Scheine vorweisen muss, dass sie eine Ausbildung hat. Und das ist natürlich für Vierjährige ja ganz egal, ob sie da jetzt einen Schein hat oder nicht. Und die treffen sich jetzt auch immer mittwochs von 2 bis 4. Und da kriege ich auf Facebook auch immer mit, ob es stattfindet oder nicht. Und jetzt hat sie neulich gepostet, ja, und lernt bitte den Zettel auswendig und ich bringe euch das nächste Mal die Komödie mit. Und ja, ich denke, das geht alles seinen Weg und da bin ich ganz glücklich drüber. Und auch ein Freund von mir wollte auch mit dem Chor weitermachen. Da hat mich jetzt irgendwie erreicht, dass das bis jetzt noch nicht funktioniert. Aber das liegt auch daran, glaube ich, dass die Lehrer sich dort momentan im Streik befinden.
Und also warum? Weißt du warum?
Ja, Lohnerhöhung. Also die Forderung auf jeden Fall.
Das betrifft dann die Regierung Humaya?
Ja, also die Ärzte streiken wohl auch oder haben wohl gestreikt und sie haben ja wohl geschrieben, dass die Presse auf jeden Fall nicht darüber berichtet, über ihre Streiks. Ja.
Dann tun wir es hier wenigstens. Aber wir haben den Blick natürlich auch nicht und die Zeit ist auch schon fast wieder rum. Du musst auf jeden Fall nochmal kommen und dann auch die Maria mitbringen, mit der du ja relativ viel auch zusammen gemacht hast. Vielleicht jetzt nochmal ein kleiner Ausblick und auch die Übergabe, wie das gelaufen ist. Hast du die nachfolgenden Freiwilligen noch mitbekommen?
Ja, 6 Stunden lang, glaube ich. Also wir kamen mittwochabends mit dem Flugzeug an in Frankfurt, sind dann mit dem Zug nach Hause gefahren. Das haben Maria und ich uns auch schön überlegt, dass wir so langsam hier ankommen. Wir waren nämlich auch gemeinsam mit dem Zug zum Flughafen damals gefahren. Dann ja, haben wir natürlich beide erstmal lang am Donnerstag geschlafen, weil man ja noch im Jetlag ist und uns dann schon ab 2 mit den 2 neuen Freiwilligen getroffen und auch mit Daniel und Christian, also unseren Vorgängern und so den ganzen Nachmittag und Abend verbracht.
Und was habt ihr denen noch mit auf den Weg gegeben?
Dass sie eine Wärmflasche mitnehmen sollen. Ach nee, die Wärmflasche hatten wir ihnen sogar da gelassen. Na, warme Klamotten und Pullover.
Habt ihr so gefroren dort? Peru, in der Via El Salvador, in der Wüste?
Ja, ich habe noch niemals so gefroren wie in Peru. Es liegt daran, dass die Häuser nicht so isoliert sind, wie wir es hier gewohnt sind, dass sie keine Heizung haben und dass es dann eben feucht ist und durchzieht. Also man hat im Haus die gleiche, also die Außentemperatur und bei 14 Grad oder 13 Grad im Zimmer, da wird es einem halt kalt.
Das kann durchaus jetzt auch bei uns bald passieren, ne? Aber da macht man dann die Heizung an und dort nicht.
Ja.
Was du sonst noch von Peru alles gesehen hast und erlebt hast, das machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht jetzt nochmal ein kurzer Ausblick, wie es bei dir weitergeht jetzt. Du hast gesagt, du fängst an zu studieren. Irgendwas, was du da auch mitnimmst aus dem freiwilligen Jahr oder was in die Richtung geht?
Also ich werde jetzt Medizin studieren und ich denke, es hat konnte ich mir auch schon vor dem Jahr gut vorstellen, aber hat sich das Jahr insofern bestätigt, dass mir wieder klar geworden ist, dass ich auf jeden Fall mit Menschen arbeiten will und dass quasi die Begegnung mit den Menschen Inhalt meiner Arbeit sein soll und nicht nur bloße Randerscheinung. Und ich denke, dass man mit Medizin doch auch immer sinnvoll was tun kann. Und gerade jetzt nach diesen Eindrücken ist es mir wichtig, dass mein Studium irgendwie auch eine gewisse Erdung mit der Realität hat. Ich könnte mich jetzt nicht mit ganz was Abstraktem jahrelang beschäftigen und mich dabei fragen, wozu eigentlich.
Und wie hast du das alles organisiert bekommen? Da gibt es ja auch Fristen und man muss hier Papiere einreichen. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, ja, aus Peru.
Da braucht man eine tolle Mama zu Hause. Ja, also da lässt sich natürlich auch einiges online machen, aber dann hat meine Mutter oder ja das eben von zu Hause weggeschickt.
Machst du es in Tübingen?
In Freiburg.
In Freiburg, also diese Achse, die ist ja auch gut ausgebaut und dann hoffen wir mal, dass wir dann eine Chance haben, dich auch hier wieder mal begrüßen zu dürfen in Natura, vielleicht dann zur Not auch mal per Telefon oder irgendwie Video online und sonstige Geschichten. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir noch viel Glück beim weiteren Ankommen und dem Kulturschock überwinden. Danke für die offenen Worte und die plastischen Schilderungen deiner Erlebnisse, dass wir vielleicht beim nächsten Mal ja nochmal vertiefen können.